Zuerst sieht es nach einem klaren Sieg des Rassemblement National aus. Doch in der zweiten Wahlrunde zu den Parlamentswahlen in Frankreich dreht sich plötzlich alles. Das linke Bündnis, die neue Volksfront, geht plötzlich als Sieger aus den Wahlen hervor. Während die Prognosen im ersten Wahldurchgang noch bis zu 280 der insgesamt 577 Sitze der Partei von Marine Le Pen zugeschrieben haben, also eine klare, wenn auch keine absolute Mehrheit, ergattert sie am Ende, nach dem zweiten Wahldurchgang mit ihren Verbündeten, nur 145 Sitze und liegt damit sogar noch hinter der Partei von Präsident Macron. Was ist da in Frankreich passiert? Die spontan nach der Europawahl ausgerufenen Wahlen haben die politische Landschaft bei unseren Nachbarn kräftig durcheinandergewirbelt. Mit Folgen. Hallo, mein Name ist Dominik Holl. Ich arbeite für die Union-Stiftung und ich darf Sie herzlich zur neuen Folge Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut in Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Wir sind diese Woche eine Woche früher dran, denn wir wollen möglichst nah an der zweiten Wahlrunde am 7. Juli dran sein. Heute spreche ich mit Anja Cimek, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris, und ihrer Kollegin Nele Wissmann. Sie ist Beauftragte für Analyse, bilaterale und europäische Angelegenheiten im Auslandsbüro. Wenn Sie mehr über die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihre Arbeit in Frankreich wissen wollen, dann finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge einen direkten Link zur Homepage der KAS. Dort finden Sie zum Beispiel ein neues Podcast-Projekt der Konrad-Adenauer-Stiftung in Paris. Da geht es um die Olympischen Spiele in Frankreich und das Verhältnis zwischen Sport und Nation. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Rezension oder Feedback freuen. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. Ja, liebe Frau Cimek, liebe Frau Wissmann, vor einem halben Jahr haben wir uns schon einmal hier über Zoom über Frankreich unterhalten. Damals war die Regierung zurückgetreten und eine neue unter Gabriel Attal trat an. Attal wurde damals ganz hoch gelobt und kam mit viel Vorschusslorbeeren in sein neues Amt, unter anderem deshalb, weil er der jüngste Ministerpräsident Frankreichs geworden ist. Bevor wir über die jetzigen Wahlen sprechen, lassen Sie uns doch nochmal zurückblicken. Attal hat nach der zweiten Wahlrunde jetzt seinen Rücktritt eingereicht. Er wird nicht mehr Ministerpräsident sein. Wie lautet denn das Fazit seiner Regierung?
Erstmal guten Tag aus Paris, Herr Holl. Vielen Dank, dass wir das wieder miteinander machen können. Ja, also genau, wir hatten im Januar zusammen gesprochen. Da war Gabriel Attal gerade nach Elisabeth Borne, einer sehr technokratisch wirkenden Premierministerin, ins Amt gekommen und er galt als großer Hoffnungsträger. Er war bis zu dem Zeitpunkt Bildungsminister in der Regierung gewesen und galt eben als sehr populärer junger Politiker. Aber das hat sich ein bisschen gewandelt und die Bilanz war so, jetzt nach 6 Monaten, dass doch ein großer Teil der Bevölkerung seine Bilanz als negativ empfand. Aber aus unserer Sicht hatte das eher was damit zu tun, dass er natürlich von Macron eingesetzt, auch unter der schlechten oder den schlechten Popularitätswerten des Präsidenten leidet oder litt. Nichtsdestotrotz, also er hatte ja auch nicht viel Zeit. Er musste sich dann direkt mit den Europawahlen beschäftigen und den Wahlkampf vorbereiten. Und dann nach den Europawahlen plötzlich sah er sich in der Rolle, dass er da, er war überrascht von dem Ganzen. Da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Und er musste dann in Windeseile also auch, sagen wir mal, die Strippen ziehen und die Wahlgänge vorbereiten. Und hatte dann auch da auch einen Anteil auch an erfolgreichen Dingen. Er hat am 7. Juli angekündigt oder seinen Rücktritt angeboten. Das wird so gemacht in Frankreich, das ist so üblich. Die unterlegene Fraktion, sagen wir, die unterlegene Partei bietet dann den Rücktritt an. Und das hat er gemacht. Macron hat das aber zunächst abgelehnt und ihn gebeten, im Amt zu bleiben. Und wir müssen jetzt eben gucken, wie weit eben aufgrund der politischen Stabilität, wie weit das jetzt weiterläuft. Das erstmal vielleicht zum Thema Attal.
Ja, genau, Sie haben es ja auch schon angesprochen jetzt gerade. Die sehr, sehr überraschende Einberufung einer Neuwahl nach den Europawahlen. Also in der Europawahl selbst hat Macrons Partei Ensemble eine herbe Niederlage eingesteckt, vor allen Dingen gegen den Rassemblement National unter Marine Le Pen und Jordan Bardella. Und daraufhin eben dann die Neuwahlen, die Macron ausgerufen hat. Das hat alle völlig unerwartet getroffen, zumindest uns hier in Deutschland. Und es wird nach wie vor auch über die eigentlichen Beweggründe spekuliert. Ist denn mittlerweile deutlicher geworden, welches Kalkül Macron damals verfolgt hat, als er gesagt hat, so, und jetzt machen wir alles neu?
Ja, also Überraschung ist sicherlich das große Schlagwort. Selbst Premierminister Attal soll ja nicht auf dem Laufenden gewesen sein. Also Macron hat das wirklich mit einem kleinen Beraterkreis besprochen. Seine Regierung war nicht auf dem Laufenden, Attal war nicht auf dem Laufenden. Die Lesart hier in Frankreich ist sicherlich eine ähnliche wie in Deutschland. Opposition, aber auch das macronistische Lager selbst hat das Ganze als großes Risiko sofort eingeordnet. Die Medien haben sich auch wirklich die Frage gestellt, wie möchte Macron jetzt in so kurzer Zeit eigentlich das Ruder umreißen? Die Parteien hatten ja wirklich nur sehr, sehr wenige Tage, um Kandidatenlisten aufzustellen, um einen Wahlkampf durchzuführen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass Macron eigentlich so ein bisschen die Verantwortung an die Wählerinnen und Wähler abgeben wollte. Er hat das ja auch gesagt, als er die Auflösung angekündigt hat, dass es jetzt an den Wählerinnen und Wählern liegt, zu entscheiden. Und er hat ihnen aber auch gesagt, er vertraue ihnen. Also vertraue ihnen im Hinblick darauf, dass er natürlich hoffte, dass sie nicht für eine rechtsextreme Partei stimmen werden. Und gewissermaßen kann man dahinblickend ja auch sagen, dass diese Brandmauer, also was wir hier in Frankreich Front Républicain nennen, bei den Wählerinnen und Wählern ja auch stand. Also sie haben sich ja ganz klar dazu entschlossen, eigentlich gegen Rassemblement National zu stimmen, indem sie halt, wir können später sicherlich nochmal darüber sprechen, für Parteien gestimmt haben, für die sie normalerweise nicht stimmen, aber die sie als demokratische Parteien halt einordnen. Das Ganze stand auch natürlich bei den Parteien, die sich zum Teil dazu bereit erklärt haben, aus Dreiecks-Wahlgängen sich zurückzuziehen, jeweils für eine demokratische Partei. Also ich denke, das Naheliegendste ist natürlich, dass er gehofft hat, dass die Europawahlen sind ja immer so ein bisschen so eine, leider natürlich, eine Nischenwahl, wo man vielleicht mal eher für extreme Parteien stimmt, für Kleinstparteien stimmt und dass die Franzosen und Französinnen denken, dass natürlich eine Wahl einer Nationalversammlung so wichtig ist, dass man dann halt doch nochmal anders abstimmt als bei den Europawahlen. Das ist aber nicht aufgegangen, das haben wir ganz, ganz klar gesehen bei den Legislativwahlen hier in Frankreich. Und die zweite Überlegung wäre dann natürlich, dass Macron so ein bisschen gehofft hat, dass er mit seiner Partei eigentlich ganz gut aufgestellt ist und dass die anderen Parteien durch diesen Überraschungseffekt so ein bisschen in Panik ausbrechen und es gar nicht schaffen, sich so schnell für die Nationalversammlung aufzustellen. Da lag er aber auch falsch. Also man hat ja insbesondere im linken Lager gesehen, obwohl die bei den Europawahlen ja komplett zerstritten waren, dass sie in kürzester Zeit es geschafft haben, ein Bündnis aufzustellen. Das war sehr überraschend für viele. Und ein bisschen anders sieht es vielleicht im bürgerlich-konservativen Lager aus. Anja, vielleicht willst du dazu noch?
Ja, vielleicht noch in Ergänzung zu Macrons Überlegungen. Es wird auch gesagt, dass ihm klar war, dass er den nächsten Haushalt überhaupt nicht durchkriegen würde mit der Konstellation, die jetzt da ist. Und dass ihn das auch dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen.
Okay, verstehe. Also Sie sagen, es war tatsächlich mehr Kalkül, als einfach nur zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwo so ein im Volk eine große Gegenstimmung gegen mich und vielleicht auch ein Verlust an Stimmen durch die Europawahlen und will jetzt, wie Sie gesagt haben, dem Volk vertrauen, dass es doch sich richtig entscheidet und wenn es drauf ankommt, aber dass dann wirklich auch politische Interessen dahinter standen, wie zum Beispiel den Haushalt. Jetzt fand ich aber trotzdem interessant, dass Sie gesagt haben, er hat gesagt, Macron, dass er dem Volk vertraut und dass er ihnen vertraut. Und im ersten Wahlgang zumindest haben sie gesagt, nee, wir vertrauen dir aber nicht mehr, denn die Partei Ensemble von Emmanuel Macron ist nur auf den dritten Platz gekommen. Klarer Gewinner der ersten Runde zumindest war der Rassemblement National, dann eben gefolgt von dieser Front Populaire, also dem linken Bündnis. Bevor wir auf die genauen Wahlergebnisse blicken, können Sie uns noch kurz vielleicht erklären, wofür stehen denn diese drei Blöcke? Also was genau wollen die? Wie kann man die einordnen? Ist das wirklich so, Ensemble ist in der Mitte? Ist das vergleichbar mit vielleicht der FDP in Deutschland? Haben wir der Front Populaire ist dann links, sind das SPD Linke oder die Grünen? Also wofür stehen diese drei großen Blöcke Ensemble, Rassemblement National und Front Populaire?
Ja, also Sie haben schon gesagt, es gibt jetzt also drei Blöcke. Und zwar das, was Nele Wismann schon angesprochen hat. Man war überrascht, wie schnell sich das linke Bündnis gefunden hat. Und zwar unter dem Namen eben Neue Volksfront. Der Name nimmt eben Bezug auf den Front Populaire aus den 30er Jahren, als sich eine linke Allianz eben um den Sozialisten Léon Blum gegen die faschistische Gefahr stemmte. Also erstmal hat man diesen historischen Bezug genommen. Und es haben sich also Parteien zusammengefunden aus dem linken und dem grünen Spektrum. La France Insoumise, das sind also die Linksextremen. Parti Socialiste, Les Écologistes, das waren die Grünen, die haben sich umbenannt. Und die Parti Communiste Français, also die Kommunistische Partei, und noch die Partei Place Publique. Die gehören dazu, zu diesem linken Bündnis. Und die eigentlich jetzt mit Forderungen aufgetreten sind. Sie wollen die Rentenreform wieder zurücknehmen. Sie fordern einen Mindestlohn. Sie fordern Anpassung der Löhne an die Inflation. Also ein sehr linkes Programm, was dort gefahren wird. Und innerhalb, das Schwierige ist, innerhalb dieses linken Bündnis hat La France Insoumise eben mit Jean-Luc Mélenchon an der Spitze, ein Linksextremist, der sich eben dadurch auszeichnet, dass er antieuropäisch, antideutsch, auch antisemitisch ist. Und da wird eben jetzt innerhalb dieses Bündnisses hat eben La France Insoumise einen großen Raum eingenommen und man macht sich jetzt eben Gedanken, wie das also auch zukünftig auf die weitere Entwicklung Auswirkungen haben wird. Und da knirscht es eben auch innerhalb des linken Wahlbündnisses etwas. Dann gibt es das Wahlbündnis der Rechten, Rassemblement National, also die Partei von Marine Le Pen und eben mit Jordan Bardella an der Spitze und eben Teilen der EVP-Partei Les Républicains. Nachdem eben klar war, es gibt Neuwahlen, hat sich der Vorsitzende der Républicains, Eric Ciotti, sozusagen abgesetzt und hat sich mit dem Rassemblement National verbündet. Und Sie wissen alle, also Rassemblement National eben steht eher für einen antieuropäischen Kurs, eine sehr strenge Migrationspolitik, also wirklich einen sehr rechten Kurs. Dann gehört eben dazu das Lager um Präsident Macron, Ensemble. Dazu gehören die Parteien Modem und Horizon. Die würde ich eher also als europafreundlich bezeichnen und die auch eben einen sehr, einen sehr pro-europäischen Kurs und auch eben im Sinne auch der deutsch-französischen Zusammenarbeit führen. Und es gab eben viele prominente Leute, die zu Ensemble gehören oder auch zu der Partei Renaissance, die eben die Präsidentenpartei, die waren ursprünglich auch mal bei den Républicains, ein sehr prominenter Vertreter ist der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Und das waren auch Leute, die eben dazu aufgerufen haben, weder Rassemblement National noch La France Insoumise zu unterstützen. Also das sind so ungefähr die Blöcke. Die Wahlprogramme oder was sie so einzeln fordern, da möchte ich darauf verweisen, wir haben ein Wahldossier auf unserer Homepage, vielleicht können Sie das in den Showlinks verlinken.
Gerne.
Da haben wir versucht aufzuschlüsseln, für welche politischen Inhalte die einzelnen Bündnisse stehen.
Mhm. Vielen Dank. Auf die Frage zu dem Front Populaire, ob und dass er antideutsch ist, können wir später auf jeden Fall nochmal eingehen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Kommen wir mal zur Wahl selbst. Also wir haben ja schon gesagt, es gab zwei Wahldurchgänge. Die gibt es in der Regel häufig oder fast immer eigentlich bei den Wahlen in Frankreich, bei den Wahlen zur Nationalversammlung. Können Sie uns vielleicht kurz das Wahlsystem erklären? Also warum gibt es denn überhaupt diese zwei Wahldurchgänge? Warum ist das, wie funktioniert das System in Frankreich, das ja ganz anders ist als bei uns?
Also in Frankreich werden für die Nationalversammlung 577 Abgeordnete in zwei Wahlgängen für 5 Jahre gewählt. Es gilt das Mehrheitswahlrecht. Aus den 577 Wahlkreisen wird jeweils eine Person in die Nationalversammlung eben entsandt, im Mehrheitswahl. Es gibt keine landesweiten Listen, sondern die Wähler können nur Personen wählen, die eben in diesem eigenen Wahlkreis antreten. Es gibt insgesamt gab es eben 49 Millionen Wahlberechtigte. Der erste Wahlgang fand am 30.06. statt und die Kandidierenden mussten zwei Kriterien erfüllen. Sie benötigten eine absolute Mehrheit, also mehr als 50% der abgegebenen Stimmen, die gleichzeitig 25% der Wahlberechtigten im Wahlkreis entsprechen. Wird das nicht erreicht, wird ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser zweite Wahlgang, der fand jetzt am 7. Juli statt. Und um gewählt zu sein, reichte in dem zweiten Wahlgang eine relative Mehrheit, also der größte Stimmenanteil für einen Kandidaten. Okay. Und es treten die beiden bestplatzierten Kandidaten in der Regel gegeneinander an. Allerdings, wer im ersten Wahlgang mehr als 12,5% der Stimmen erreicht, der rutscht auch in den zweiten Wahlgang. Und daher gab es jetzt die Situation in Frankreich. Es gab mit 66,7% eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung und es sind viele Leute in die Endausscheidung sozusagen gekommen, sodass es Dreiecksentscheidungen gab. Also drei Kandidaten oder auch mehr qualifizieren sich für einen Wahlgang. Und da begann jetzt eben die taktische Überlegung, man zieht sich zurück und man vereint seine Stimmen eben auf einen Kandidaten, um eben eine Front Républicain, also eine republikanische Front, gegen den Rassemblement National zu stellen. Also 216 Kandidaten haben sich zurückgezogen und dann wurde eben bei den Parteien abgesprochen, wie sie sich eben in den einzelnen Wahlkreisen gegenüber dem Rassemblement National-Kandidaten verhalten, wie das abstimmen. Die Frage war eben, das war etwas ausgemacht zwischen den Parteien und die Frage war eben, würde der Wähler tatsächlich diesem taktischen Wahlverhalten folgen?
Ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage. Also wir haben ja eben auch schon gesagt, nach der ersten Runde lag in den meisten Bezirken der Rassemblement National vorne. Auch in den absoluten Zahlen, die dann irgendwie zusammengerechnet wurden, war der Rassemblement National der klare Sieger der ersten Runde, musste aber in ganz, ganz vielen Bezirken, also in den meisten eigentlich, ich glaube, es gab nur relativ wenige, wo sie wirklich die erste Runde auch direkt gewonnen hatten. Ich glaube, hier in der Nähe des Saarlandes, in der Region Moselle, da gab es zwei Bezirke zum Beispiel, wo der Rassemblement National die erste Runde direkt gewonnen hatte. Aber bei ganz vielen mussten sie in die Stichwahl und traten dann eben gegen eins oder zwei andere Kandidaten an. Und Sie haben es ja gesagt, die haben sich dann abgesprochen, wer hat die wahrscheinlich höheren Chancen oder wer hat in der ersten Runde mehr und der andere jeweils zieht sich zurück. Aber wie wurde denn diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration zwischen Macrons Partei und den Linken, wie wurde das in Frankreich aufgenommen? Also wenn ich mir im Moment die Debatten in Deutschland vorstelle, bezüglich einer Brandmauer und wenn wir jetzt auf die Landtagswahlen, die im Herbst in Ostdeutschland stattfinden, angucke und dann Szenarien aufgemacht werden, wie die CDU wird wahrscheinlich mit dem BSW zusammengehen, wo ich mir dann manchmal denke, ja, aber die Konservativen mit den Linken, da gibt es ja eigentlich auch irgendwo eine gewisse Brandmauer, die ist jetzt vielleicht nicht so publik und nicht so offensichtlich, weil die Linken relativ schwach waren in den letzten Jahren, wie gegenüber der AfD, aber die gibt es ja auch. Also wie wurde das in Frankreich wahrgenommen, dass Macron jetzt mit den Linken im Prinzip paktiert hat?
Ja, Sie sprechen, glaube ich, eigentlich zwei Punkte an. Mhm. Das eine ist natürlich, dass durch das Mehrheitswahlrecht es häufig passiert, dass Wähler in eine Situation gebracht werden, wo sie halt eine relativ schwierige Wahl treffen müssen, Wahlkandidaten antreten, für die sie normalerweise nie abstimmen würden. Okay. Deswegen aktuell in Frankreich eine große Debatte, inwiefern muss halt auch Verhältniswahlrecht eventuell eingeführt werden, weil man sich auch fragen muss, wie lange hält denn diese Brandmauer in Frankreich noch? Viele Experten haben bereits 2022, als viele Wähler halt in der Situation waren, dass sie im zweiten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen zwischen Macron und Marine Le Pen abstimmen mussten. Da haben viele schon gesagt, das ist wirklich schwierig. Ich muss zum Beispiel als Wähler normalerweise eines linken Lagers ständig für Kandidaten abstimmen, für die ich eigentlich nichts übrig habe. Das ist ein großes Fragezeichen, was wir hier aktuell in Frankreich haben. Historisch ist es einfach so, dass dieser Front Républicain, also diese republikanische Front, die aufgezogen wird von demokratischen Parteien gegen die Rechtsextremen, steht und auch von den Wählern unterstützt wird. Es war aber durchaus so, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch nochmal für den deutschen Hörer zu erklären, dass ein Unterschied gemacht worden ist, sei es jetzt aus dem Macron-Lager, aber auch insbesondere aus dem bürgerlich-konservativen Lager. Also waren das, sagen wir mal, Kandidaten aus dieser linken Allianz von der Parti Socialiste oder von den Grünen, dann hat man gesagt, okay, ich gebe diese Wahlempfehlung, ich ziehe mich zurück. Waren es Kandidaten von eher den linkspopulistischen, da hat man dann deutlich ja schon mal gesagt, nicht unbedingt eine Wahlempfehlung. Ja, also man hat das durchaus auch ganz klar gesagt, vorsichtig, da sind durchaus auch schwierige Kandidaten. Und es sieht jetzt ja auch, wo wir aktuell hier in Frankreich in der schwierigen Debatte sind, wer wird denn Premierminister? Da sieht man ja ganz klar, dass sowohl das Macron-Lager als auch das bürgerlich-konservative Lager ganz klar sagt, wir müssen, egal was passiert, vermeiden, dass LFI da in irgendeiner Art und Weise an Macht kommt. Ja, und da sieht man dann ja dann durchaus auch, dass Macron in keiner Weise mit den Linkspopulisten da irgendwie gemeinsame Dinge machen möchte. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen.
Ja. Trotzdem ist er jetzt ja in der Situation, dass die Linken die Mehrheit haben im Assemblement National, also in der Nationalversammlung. Danach kommt seine Partei und an dritter Stelle der Rassemblement National und dann noch viele, viele weitere kleinere Parteien. Wie sieht das denn aus in der Nationalversammlung? Generell sagt man, die ist relativ schwach im Vergleich zu den Befugnissen, die der Präsident selbst hat. Trotzdem ist er auf sie angewiesen. Aber Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, ja, Macron hat die Neuwahlen auch ausgerufen, weil er gesagt hat, wahrscheinlich kriegt er den Haushalt nicht durch die Nationalversammlung. Wie sieht das denn aktuell aus? Schafft er das? Mit wem muss er sich zusammentun? Muss er eben doch nach rechts gucken oder nach links? Oder haben wir jetzt eigentlich wieder eine Pattsituation? Haben wir einen politischen Stillstand bis zur Präsidentschaftswahl?
Wir haben jetzt eigentlich die Situation, dass wir ein sogenanntes Hangparlament haben. Also es gibt keinen, der wirklich eine Mehrheit hat. Das war ja schon im Vorfeld befürchtet worden. Es ist zwar so, dass jetzt die neue Volksfront den Anspruch erhebt. Auch gestern wurde also nochmal Druck ausgeübt in einem Pressekommuniqué auf den Staatspräsidenten, jetzt endlich jemand, also auch die Erteilung der Regierungsbildung an die Linken zu geben. Aber es laufen Sondierungsgespräche und es wird jetzt eben ausgelotet, wie man eine Mehrheit finden kann, sodass es nicht zum völligen Stillstand kommt. Und da gibt es im Moment verschiedene Szenarien, wie man eben so eine Mehrheit irgendwie zustande kommen will. Also es gibt einmal das Szenario, dass eben die neue Volksfront alleine regiert. Das würde aber bedeuten, dass man eben auch akzeptiert, dass La France Insoumise, also die Linksextremisten, mit dabei sind. Dann gibt es die Überlegung, dass man eine ich sage jetzt mal Koalition, obwohl es in dem Form, da komme ich gleich nochmal zu, so in dieser Form ja Koalitionen in Frankreich nicht gibt, also eine Zusammenarbeit zwischen den Linken und dem Präsidentenlager ohne La France Insoumise gibt. Dann kann man auch sich vorstellen, oder es wird reicht es für die Parteien, die Macron nahestehen, reicht es für die noch irgendwie alleine? Der Staatspräsident hat einen Brief geschrieben an alle demokratischen Parteien, doch mit ihm zusammenzuarbeiten, also wo die Linken eher ausgeschlossen waren und so. Aber das ist eine Überlegung. Dann gibt es eben die Überlegung, dass das Präsidentenlager den Rechten, also das heißt eher den Republikanern, noch die Hand reicht. Da ist aber auch die Schwierigkeit, dass es eben innerhalb der Republikan, das habe ich ja eben schon beschrieben, also einmal gibt es den Ciotti, den noch amtierenden Vorsitzenden, den man nicht los wird, der sich alleine aufgemacht hat und mit Rassemblement zusammenarbeitet. Dann gibt es den Flügel innerhalb der Republikan, die sich eine themenbezogene Zusammenarbeit mit dem Präsidentenlager vorstellen könnte und auf der anderen Seite, die auch von einer möglichen Koalition sprechen. Also das Lager ist da sehr geteilt. Und es gibt eben auch noch, das wäre die fünfte Möglichkeit, dass man eine große, große Koalition findet gegen den Rassemblement National, aber auch wieder ohne Beteiligung von La France Insoumise. Das sind also fünf mögliche Szenarien, die sich jetzt so auftun oder die diskutiert werden. Es kann natürlich auch immer, man muss auch noch mal sehen, wie sich dann die Effekte, weil jeder sieht sich ja als Wahlsieger. Rassemblement National sieht sich als Wahlsieger. Marine Le Pen redet ja auch von so einer Art gestohlenen Wahl, weil sie natürlich sich darauf beruft, dass 10 Millionen Wähler sie ja gewählt haben. Und wäre es ein anderes, wäre es Verhältniswahlrecht, dann wären sie eben die stärkste Kraft oder dann wären sie weiter durchgekommen. Und auch La France Insoumise, da ist ja auch sehr viel radikales Potenzial. Wie reagieren die, wenn tatsächlich nicht die linke Front beteiligt wird an der Regierung? Also das wird sehr schwierig werden noch in den nächsten Tagen, Wochen.
Ja, so klingt es auf jeden Fall. Warum gibt es denn eigentlich in Frankreich diese Koalitionskultur, wie ist sie zum Beispiel bei uns oder auch in den Niederlanden, wo es ja auch viele, viele kleine Parteien gibt, die sich hier dann doch zusammenfinden? Dann sind da teilweise in der Regierung 6, 7 Parteien in der Regierungskoalition beteiligt. Warum gibt es diese Koalitionskultur in Frankreich bisher nicht? War das tatsächlich immer so, dass es immer irgendwie eine Partei gab, die dann die absolute Mehrheit geholt hat?
Also ich bin ja erst sehr kurz in Frankreich, vielleicht kann Nele dann noch ergänzen, aber mein Verständnis ist, es gibt eben diese Block, das Denken in Blöcken, rechts, links. Und das war ja auch das, Macron war ja angetreten, eigentlich diese Spaltung irgendwie aufzulösen. Er ist ja auch damals mit dem Slogan im Präsidentschaftswahlkampf nie, also entweder oder angetreten. Also er wollte das aufbrechen. Aber man muss jetzt eben konstatieren, dass ja eigentlich die Spaltung jetzt noch viel größer ist. Okay. Das ist so mein Angst. Und diese Kultur über Parteigrenzen hinweg miteinander zu koalieren, die gibt es nicht. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass ja zum Beispiel die Parteien, die sich jetzt so schwer tun, auch die sind ja beispielsweise, wenn sie im Europäischen Parlament vertreten sind, schon diese Zusammenarbeit eher gewöhnt. Aber mein Gefühl ist, dass sie in Brüssel und in Straßburg unter dem heimischen, also eher unter dem Radar segeln. Und damit merkt man das nicht so. Aber hier im Land, in Frankreich, tut man sich mit dieser Art Zusammenarbeit sehr, sehr schwer, ist mein Eindruck.
Frau Wissmann, würden Sie das so bestätigen?
Absolut. Also wir haben keine Koalitionskultur. Wir haben durchaus Erfahrungen mit Kohabitationen, die zum Teil sehr, sehr schmerzhaft waren hier in Frankreich. Und ich denke, daran liegt es auch, dass man ja dafür gesorgt hat, es war ja nicht immer so, dass die Parlamentswahlen und die Präsidentschaftswahlen fast zum selben Zeitpunkt stattfinden, also ja innerhalb von wenigen Wochen, weil man damit ja sicherstellen wollte, dass der Präsident halt auch eine Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Und wir haben jetzt gesehen, 2022, Macron hatte keine absolute Mehrheit. Er hat jetzt ja schon die letzten 2 Jahre einer relativen Mehrheit hantieren müssen. Und wir haben ja gesehen, wie schwierig es war für sehr viele Gesetzesvorhaben, dort noch andere Abgeordnete für die Gesetzesvorhaben zu gewinnen. Und das ist jetzt natürlich noch mal dramatischer und sorgt dementsprechend natürlich auch für große Sorgen.
Blicken wir mal auf die Auswirkungen dieser Wahlen nach außen hin. Außenpolitik ist ja eigentlich Sache des Präsidenten. Trotzdem hat diese Wahl zur Nationalversammlung Auswirkungen auch auf die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und seinen Partnern in Europa, also zum Beispiel Deutschland. Wir hatten ja vorhin angesprochen, das linke Bündnis ist zum Teil antideutsch, wahrscheinlich auf der sehr, sehr extremen linken Seite. Hat das Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland oder vielleicht auch Frankreich und Polen, die sich ja in den letzten Jahren immer näher gekommen sind und ein sehr gutes Verhältnis mittlerweile haben? Kann diese Wahl das beschädigen?
Natürlich wird das Ergebnis dieser Sondierungsgespräche und je nachdem, was dann für eine Regierung letztendlich zustande kommt, das wird auch Auswirkungen auf die deutsch-französischen oder auch auf die europäischen Beziehungen haben. Je nachdem, welche Partei in welcher Stärke an diesem Bündnis beteiligt ist. Und natürlich, wenn jetzt eine Partei wie La France Insoumise da ein stärkeres Gewicht bekommt, eben mit Leuten, die eben Deutschland stets als Gefahr und Feind sogar sehen, dann ist es schwierig. Auf der rechten Seite haben wir ja mit Rassemblement National auch eben diese Skepsis gegenüber Deutschland auch. Also insofern spielt es eine große Rolle, wie nachher die Zusammensetzung ist und wer größeres Gewicht bekommt.
Blicken wir mal in die Zukunft. In 3 Jahren finden Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt. Emmanuel Macron wird nicht noch einmal antreten. Marine Le Pen will es diesmal endlich schaffen. Und diese Wahl hat ja zumindest im ersten Wahlgang gezeigt, dass der Rassemblement National in der Lage ist, Wahlen zu gewinnen. und eine zumindest einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich zu versammeln. Jetzt die große Frage, 3 Jahre, das ist noch eine lange Zeit, aber von Standpunkt jetzt aus gesehen, wer wird Marine Le Pen und den Rassemblement National denn schlagen können bei der Präsidentschaftswahl? Oder wird es wahrscheinlich so ausgehen, dass sie dann doch endlich die Präsidentschaft gewinnt?
Also die Gefahr ist nicht gebannt, dass sie die Präsidentschaft gewinnt. Und es wird jetzt viel darauf ankommen, wie eben die republikanische Front reagiert, ob es gelingt, etwas Stabiles auf die Beine zu kriegen. Es kann ja auch sein, dass wir in einem Jahr wieder Neuwahlen haben. Wenn das Ganze eben jetzt wieder zusammenbricht, dann beginnt das Ganze von vorne. Und was jetzt so bejubelt wird, also auf diese Euphorie, könnte sehr schnell auch Ernüchterung folgen, weil es sich als Pyrrhus-Sieg herausstellt, was wir jetzt haben. Also die Gefahr ist auf gar keinen Fall gebannt. Und man kann nur darauf hoffen, dass das die verantwortlichen Politiker auch erkannt haben und sich in irgendeiner Weise konstruktiv zusammentun und diese Notwendigkeit erkennen. Es gibt Namen, die kursieren, die gegen sie antreten werden. Leute wie Edouard Philippe wird immer genannt oder auch wie Bruno Le Maire. Das sind Namen, die dort kommen. Man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass die Républicains nochmal mit einem eigenen Kandidaten, je nachdem aber, ob die Partei auch zusammenhält oder auseinanderfällt, das weiß man alles im Moment noch nicht.
Ja, ich hoffe, dass wir, auch wenn ich immer gerne mit Ihnen die Podcasts aufzeichne, ich hoffe nicht, dass wir in einem Jahr nochmal zusammen über eine Wahl der Nationalversammlung sprechen müssen. Aber lassen Sie uns jetzt nochmal kurz auf die Franzosen selbst blicken. Sie hatten es vorhin angesprochen, dass die eher in Blöcken denken als in Parteien. Dann kam Macron und hat versucht, dieses Blockdenken so ein bisschen aufzulösen. Parteien wie die von Sarkozy, Parti Socialiste, wenn ich es richtig habe, die ist ja irgendwo in der Versenkung verschwunden. Le Républicain ist jetzt auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Warum ist die Parteienlandschaft in Frankreich so volatil? Warum gibt es da so viele Wechsel? Warum gibt es da nicht so eine Kontinuität, wie es sie zum Beispiel hier in Deutschland gibt, wo die CDU seit Ende des Krieges einfach eine Volkspartei war und die SPD genauso? Warum gibt es das in Frankreich in diesem Sinne nicht so?
Ja, Sie haben es angesprochen. Also ganz viel Volatilität bei den Parteien. Es liegt meines Erachtens ein bisschen daran, dass man zum Teil weniger wirklich in Parteien denkt, sondern wirklich an Personen. Also Personen, die bestimmte Strömungen repräsentieren. Also man spricht nicht ohne Grund hier zum Beispiel im bürgerlich-konservativen Lager von Sarkozysten, also die einen bestimmten politischen Kurs verfolgen. Inzwischen gibt es halt die Folger der Philippinisten, also die Edouard Philippe halt folgen, dem ehemaligen Premierminister. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Also Parteien nennen sich um, man gründet innerhalb der Parteien, das ist auch immer ganz spannend, gerade im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl, nochmal so kleine Mikroparteien. Also jeder hat so seine eigene Bewegung. Personen treten relativ schnell, also auch die politischen Schwergewichte treten aus ihren Parteien aus, treten dann wieder bei. Also da passiert unheimlich viel. Das ist manchmal auch relativ schwierig, dem Ganzen so zu folgen und zu wissen, wer da jetzt noch mit welcher Partei aktuell unterwegs ist. Dementsprechend ist es halt auch so, was die Wählermobilität betrifft, dass Wahlen häufig, und das war jetzt, glaube ich, gerade im Hinblick auf die Europawahlen, aber jetzt auch im Hinblick auf die Parlamentswahlen so, dass das viel eher wahrgenommen wird als ein Referendum für eine Person oder gegen eine Person.
Okay.
Das ist, weil die Parteien es so natürlich teilweise im Wahlkampf vorantreiben, aber weil die Franzosen es halt auch so wahrnehmen. Alleine dadurch. Großes Beispiel, die Bewegung von Emmanuel Macron hieß am Anfang En Marche, EM, also das Emblem von Emmanuel Macron. Also das zeigt es ganz, ganz deutlich, wie man hier in Frankreich denkt. Dementsprechend ist es halt auch immer so wichtig, oder es trägt sich über eine ganze Legislaturperiode hinweg. Die Parteien überlegen sehr, sehr früh, wen wollen sie denn dann 2027 in diesem Fall jetzt als Präsidentschaftswahlkandidat aufstellen. Ja, also das ist jetzt schon eine Frage. Also wir diskutieren aktuell nicht über Themen, wir diskutieren aktuell jetzt schon wieder darüber, wer Drittin 2027 an. Und dann ist eine andere Sache, die, glaube ich, was die Wählermobilität betrifft, noch ganz wichtig ist, dass da natürlich auch sehr viel passiert ist. Also ursprünglich hatte man das ganz klar so, dass bestimmte soziale Schichten natürlich für bestimmte Parteien gestimmt haben, also Arbeiterklasse, Parti Kommunist. Und dann hat sich unheimlich viel verschoben. Also inzwischen ist es gerade, wenn man jetzt auf die Karte schaut, der Parlamentswahlen im Norden von Frankreich, Nordosten von Frankreich, inzwischen so, dass Rassemblement National da ja unheimlich stark ist, also gerade bei der Arbeiterklasse. Aber gleichzeitig will ich überhaupt nicht sagen, dass Rassemblement National halt nur in diesen Schichten gewählt wird. Weil gleichzeitig ist es auch so, dass im eher reichen Süden, also dieser ganze Gürtel dort unten, der Côte d'Azur, auch da ist Rassemblement National sehr, sehr, sehr stark. Also das muss man sehr viel klarer nochmal ausdifferenzieren. Da spielen viele kulturelle, sozioökonomische Variablen mit rein. Also das ist sehr, sehr, sehr komplex geworden. Und die Wählermobilität meines Erachtens dementsprechend auch nochmal verstärkt jetzt in den letzten Jahren.
Faszinierend, dass sich das immer an einer Person so festmacht. Das ist in Deutschland eher selten. Also ich kenne es vielleicht so ein bisschen aus Bayern. Die haben ja auch sehr stark personenbezogene Politik, wobei da jetzt auch Parteien, natürlich die CSU hat schon auch eine Macht, aber Söder, Seehofer, Stoiber, das waren schon auch immer die Personen, die im Vordergrund standen, ganz klar. Aber trotzdem, in Frankreich sehr faszinierend. Und Sie haben gesagt, diese Wahl und auch die Europawahl wahrscheinlich war ein Referendum gegen eine Person. Warum ist denn der Frust über Macron in den letzten Jahren so gestiegen? Es gibt ja teilweise richtig Hass gegen Macron, der ihm entgegenschlägt. Auf der anderen Seite gibt es genauso noch seine riesengroßen Fans. Dem Land geht es doch eigentlich sehr gut, wenn man sich das mal anblickt. Warum ist denn Macron trotzdem in vielen Bereichen der Gesellschaft so unbeliebt?
Ich glaube, das hat was mit der Selbstwahrnehmung der Leute zu tun. Und man spricht ja hier immer wieder auch das von Colère, also von der Wut, die darüber herrscht, dass man viele Leute empfinden, dass ihr Gehalt einfach nicht mehr ausreicht zum Leben. Das meine ich mit eigener Wahrnehmung. Also es wird immer schwieriger, mit dem, was man verdient, sich eine Wohnung zu leisten, eine Familie zu gründen. Also einfach ganz normale Dinge des Lebens. Die Lebensmittelpreise steigen, Energiekosten steigen. Also ich jetzt gerade, gut, natürlich in einer Stadt für Paris, wo die Preise auch wirklich explodieren, aber das geht den Menschen auf dem Land auch so. Und auch Jugendliche, es gab sehr viele auch Sondersendungen und Dokumentationen darüber, wie Jugendliche sich in Frankreich fühlen, verlassen und keine Perspektive. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich meine, wir erleben ja Ähnliches auch da, wo die AfD in Deutschland besonders stark ist. Das sind ja ähnliche Argumente, warum dann Populisten mit scheinbaren einfachen Lösungen so eine Faszination ausüben und wo man einfach meint, ja, die sorgen jetzt dafür, dass es mir besser geht. Das ist, glaube ich, auch in Frankreich ähnlich.
Ja. Ja, und wenn ich das vielleicht gerade noch ergänzen darf, es ist ja auch so, also wir haben immer so ein bisschen aus Deutschland dieses Bild von Macron, der Präsident, der so ein bisschen diese Start-up-Nation, das Innovative vorantreibt, und das tut er ja durchaus auch. Aber ich darf vielleicht kurz daran erinnern, dass ja kurz vor den Europawahlen auch die Bonität Frankreichs nochmal herabgestuft worden ist. Man verweist ja hier auch sehr häufig auf europäischer Ebene auf die eher alarmierende Verschlechterung der Haushaltslage in Frankreich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den die Leute natürlich trotzdem auch mitbekommen. Ja, also Ratingagenturen, die aktuell prognostizieren, dass das Haushaltsdefizit auch im Jahr 2027 noch weit über 3% des Bruttoinlandsprodukts liegen wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Und die aktuelle politische Instabilität, glaube ich, trägt dem Ganzen jetzt halt auch noch mal bei. Also man hat das ja ganz klar gesehen, wie die Märkte so ein bisschen in Panik ausgebrochen sind, sei es jetzt im Hinblick auf Rassemblement National. Aber man stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, Linksbündnis, insbesondere halt La France Insoumise, die Anja hatte das ja vorhin schon angesprochen, klar sagen, wie ziehen die Rentenreform zurück, wir wollen die Mindestlöhne anheben. So, da stellen sich natürlich auch die europäischen Partner die Frage, so wie viel Vertrauen können wir da jetzt noch in Frankreich setzen? Und das sind alles Debatten, die man natürlich auch als Franzose oder Französin mitbekommt und sich die Frage stellt, ja, welchen Platz haben wir eigentlich noch in Frankreich oder wie instabil sind wir wirtschaftlich eigentlich auch wirklich? Wie lange können wir so weitermachen, wie wir aktuell halt vorangehen?
Das klingt alles sehr pessimistisch. Vielleicht können wir mit einer optimistischen Note am Ende schließen. Wir haben jetzt ein neues gewähltes Parlament. Die Nationalversammlung ist neu gewählt. Die ist jetzt dabei, eine Regierungskoalition oder eine Kohabitation zu finden. Wird sich denn für die Franzosen oder was wird sich denn für die Franzosen unter den neuen Vorzeichen im Parlament konkret ändern, vielleicht auch zum Guten?
Also da brauchen wir, glaube ich, eine Glaskugel, um das zu beantworten, aber ich versuche es mal mit etwas Positivem. Ich glaube, dass es vielleicht ein Umdenken in Gang setzt, dass man sich doch regieren, das Regieren in Blöcken so nicht mehr funktioniert, dass man sich daran gewöhnen muss, was wir ja auch in Deutschland lernen mussten. Man muss jetzt mit mehreren Parteien unter Umständen, es ist nicht mehr nur eine Partei, die an der Regierung ist, sondern dass man auch in Frankreich lernt, dieses Leben mit Koalitionen und dass man vielleicht nochmal das Wahlrecht in Angriff nimmt. Ich weiß, es ist in der Vergangenheit schon mal versucht worden und jeder hat davon gesprochen, aber ich glaube, jetzt ist die Not ja vielleicht nochmal größer geworden und dieses Damoklesschwert eben, dass es 2027 doch gefährlich, richtig gefährlich werden könnte, dass das vielleicht nochmal hier für einen anderen Spin sorgt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also positiv war ja, dass es eine republikanische Front gegen diese rechte Seite gibt. Und natürlich auch, ich finde immer, und das war mir in der deutschen Berichterstattung auch, das kam mir oft zu kurz, ich finde die Gefahr von links genauso schlimm, also von der extremen Linke, genauso wie die Gefahr von der extremen Rechten. Hm. Und vielleicht rauft man sich auch in Zukunft da zusammen und blickt in dem Sinne nach vorne, dass es eben kein Pyrrhus-Sieg ist, was wir jetzt erreicht haben hier in Frankreich.
Ich drücke die Daumen, dass das so ist und ich hoffe, dass, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, wir nicht nochmal über eine neue Wahl der Nationalversammlung sprechen, sondern über andere spannende, interessante politische Themen in Frankreich. Frau Cimic, Frau Wissmann, vielen, vielen herzlichen Dank nach Paris für das Gespräch über die Folgen der Nationalversammlung der zweiten Runde. Herzlichen Dank.
Ja, grand merci auch an Sie. Vielen Dank.
Dankeschön. Super.